On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Der erste brasilianische Ski-Alpin-Weltcupsieger ist ein Norweger. Luke Littler ist die Nummer 1 im Darts, jetzt auch tatsächlich auf dem Papier. Und Alcaraz bleibt's im Tennis. Und wir sehen uns dem Ende der Länderspielpause entgegen. Bald ist es endlich vorbei. Darüber und über vieles mehr sprechen heute Benny und David bei On the Pitch, der Sportpodcast. Und ja, erstmal wieder schönen guten Abend auch an David.
Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen zur 302. und wahrscheinlich selbstbewusstesten Folge, die wir jemals in unserem Podcast-Feed veröffentlicht haben. Denn wir nehmen auf, kurz vor dem alles entscheidenden WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft in Leipzig gegen die Slowakei. Und wir sagen jetzt einfach mal, die gewinnen das sowieso. Von daher müssen wir uns auch gar nicht groß den Kopf drüber zerbrechen, dass es vielleicht dann doch nicht funktioniert mit der WM-Qualifikation, Benni. Wir sind jetzt mal selbstbewusst und gucken uns die Sportnews der Woche an, bevor das Spiel überhaupt gestartet ist. Meinst du, es rächt sich am Ende?
Oh Gott, ich wollte gerade schon sagen, ich weiß nicht, nach dem Spiel, wir werden ja über Deutschland-Luxemburg sprechen, wie gut wir damit jetzt fahren. Aber wir machen das jetzt einfach mal, weil es auch einfach diesmal nicht anders geht und drücken natürlich die Daumen, dass ihr jetzt schon Gewissheit habt, dass jetzt auch Slowakei geschlagen wurde.
Genau so ist es. Und auch ein Unentschieden, das glaube ich, würde ich auch schon reichen. Ansonsten haben wir natürlich vieles für euch vorbereitet. Wir sprechen über den Olympiakalender 2028. Wir sprechen über das vergangene Wintersportwochenende und was in den nächsten Tagen auf uns wartet. Luke Littler haben wir bereits angesprochen. Die ATP-Finals sind ein Thema und natürlich steht auch in der Formel 1 die WM-Vorentscheidung an. Also Fußball hinten raus und wir starten, würde ich sagen, mit dem kurzen Verweis noch auf Kicktipp. Da gibt es kein Update. Das kommt dann in der nächsten Woche, wenn dann die Länderspielpause endlich vorbei ist. Und am Wochenende geht es mit der Bundesliga wieder los. Vorher, Benny, blicken wir in den Kurznews mal nach Australien, ins warme Adelaide, denn da finden gerade die Weltmeisterschaften im Beachvolleyball statt.
Ja, und ganz traditionell sind ja da die deutschen Teams auch sehr erfolgreich und der Zwischenstand sieht auch gerade ganz gut aus. Die Bilanz zum Start war, die deutschen Teams hatten an den ersten drei WM-Tagen 15 Siege aus 15 Spielen zu verzeichnen. Gab auch tatsächlich ein deutsch-deutsches Duell schon mit Linda Bock und Luisa Lippmann gegen Svenja Müller und Cinzia Tillmann. Am Ende siegten da Bock und Lippmann. Etwas überraschend auch. Aber gleichzeitig kann man von Glück sprechen, dass jetzt auch tatsächlich alle deutschen Teams in der Runde der letzten 32 stehen. Das heißt, keine negativen Überraschungen und alle sind voll im Soll. Und dementsprechend gucken wir jetzt gespannt auf die K.O.-Runde und natürlich mit den vielen deutschen Teams auch durchaus selbstbewusst, was den Titel angeht.
So ist es. Letzte Woche habe ich mit David die WM im Schießen in Kairo besprochen. Das lief aus deutscher Sicht auch gar nicht mal so schlecht. Jetzt ist eben Volleyball dran. Wir bleiben natürlich dort am Ball, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann sind gerade noch die deutschen Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen. Angelina Köhler gut in Form, deutsche Rekordmarken gebrochen und so weiter und so fort. Blicken wir dann Anfang Dezember vielleicht nochmal drauf. Da dann nämlich die Europameisterschaften in Lublin. Und jetzt zum Ende der Kurznews einmal kurz ein Sprung in den Sommer 2028. Ich weiß, das fällt gerade schwer, weil wir irgendwie alle mit Olympia im Winter und mit der Fußball-WM beschäftigt sind. Trotzdem ist der Zeitplan für LA jetzt rausgekommen und wir bekommen so viel Leichtathletik wie wahrscheinlich noch nie, nämlich über die kompletten Olympischen Sommerspiele gestreckt. Warum? Weil die Schwimmwettkämpfe erst in der zweiten Woche starten. Die finden im SoFi Stadium statt, wo ja die Eröffnungsfeier auch ist. Deswegen kannst du ja nicht quasi im Swimmingpool Thomas Bach dann die Rede halten lassen, deswegen dauert das alles ein bisschen länger. Deswegen gibt es bereits am ersten vollständigen Wettkampftag das 100-Meter-Finale der Frauen, am zweiten Wettkampftag das 100-Meter-Finale der Männer und das Schwimmen geht dann eben ein bisschen später los. Und was so ein bisschen skurril ist, unter anderem für eine Leichtathletin Sydney McLaughlin-Levoney, Benny, die ist ja sowohl über die 400 Flach als auch über die 400 Hürden ganz gut aufgelegt, aber stellenweise sind jetzt die Halbfinal- und Finalläufe entgegengesetzt, jeweils in der gleichen Abendsession angesetzt. Das kann also schwierig werden. Ich nenne es mal vorsichtig die Esther Ledezka des Sommers.
Das passt. Und das sind natürlich auch gleichzeitig enorme Luxusprobleme. Also wenn man mal eben aus Langeweile dann auch in einem anderen Wettbewerb antritt und mal eben dann auch die Konkurrenz hinter sich lässt. Hut ab. Und Esther Ledezka, das passt tatsächlich ja ganz gut.
Ja, auf jeden Fall. Insgesamt sind so rund 11.200 Athletinnen und Athleten dann im Sommer 2028 dabei in 51 Sportarten und erstmals mit mehr Frauen als Männern, die am Start werden sollen. Mit 50,5% sind das die aktuellen Planungen. Ich bin gespannt unter anderem auf eine 4x100 Meter Mixstaffel in der Leichtathletik, viele neue Wettbewerbe, die wir dann auch sehen werden. Und eine weitere Terminkollision gibt es im Radsport, denn wenn sich die Tour de France nicht bewegt, oder die olympischen Wettbewerbe auf einige große Namen verzichten oder die Tour, dann würden die Radsportwettbewerbe mit der Tour de France kollidieren. Mal gucken, ob sich da noch eine Änderung findet. Noch sind da ja über 2 Jahre Planungszeit im Gange. Und natürlich gibt es auch wieder den Super Samstag ganz am Ende, vorletzter Tag. 15 Gold- und Bronzeentscheidungen in den Teamsportarten, 15 Finals individual. Also das wird sicherlich ein Fest, aber ist ja auch noch eine ganze Ecke hin. Deswegen beschäftigen wir uns doch lieber mit dem Wintersport, Benni.
Genau, mit etwas deutlich aktuellerem, denn die Alpinen sind ja traditionellerweise, gehören ja zum früheren Schlag, da geht die Saison häufig früher los, Sölden liegt ja auch schon hinter uns und jetzt standen eben die ersten Slaloms der Saison in Levi an und wo ja wieder traditionellerweise auch Elche vergeben wurden, den Siegern. Und ja, David, ich glaube, wir fangen einfach mal bei den Damen an, weil da war ja aus deutscher Sicht tatsächlich sogar einiges Positives zu berichten. Fangen wir vielleicht bei dem offensichtlichsten an. Emma Eicher, in der vergangenen Saison, ich meine ja schon 2 Weltcup-Siege holen können. Direkt rein in ihrem ersten Slalom der neuen Saison mit Platz 3. Nur Michaela Schifrin, die ja fast regelmäßig in Levi gewinnt, und Lara Colturi, die Albanerin, waren am Ende jetzt vor ihr. Ich glaube, das spricht einfach erneut dafür, dass auch Emma Eicher kann man, glaube ich, auch in dieser Saison einfach rechnen.
Ja, und das auch disziplinübergreifend. Also ist relativ überraschend ja dann ihre Speed-Erfolge am Ende, zum Beispiel in Quitfield ja richtig gut unterwegs gewesen und
auch schon Punkte in Sölden geholt.
Technische Disziplin richtig gut abgeliefert und das ja auch nicht nur Emma Eicher, sondern eben auch in der mannschaftlichen Geschlossenheit Lena Dürr. Mal wieder, es ist also unfassbar, diese Holzmedaillengeschichte zieht sich ja gefühlt schon ewig, solche ihre Karriere. Sie war Dritte nach dem ersten Durchgang mit der 16. Laufzeit, im zweiten Durchgang nur noch zeitgleich mit Paula Molzern auf der 4 gelandet. Da dachte ich mir so, muss das nicht schon wieder sein. Emma Eicher hat so ein bisschen ausgebügelt, aber ich bin da ganz optimistisch, dass wir vielleicht in den nächsten Wochen dann beide mal auf dem gleichen Weltcup-Podest haben. Das wäre doch ganz schön. Romy Ertl übrigens hat bei ihrem Weltcup-Debüt den Sprung in die Punkte nicht geschafft. Das hat leider nicht funktioniert, ist früh eingefädelt. Die Tochter von Martina Ertl, die ja unter anderem in den 90ern und 2000ern richtig groß aufgetrumpft hat. WM-Medaillen, Olympiamedaillen und so weiter und so fort. Also das bleibt weiter spannend und dann geht es natürlich auch schon richtig los. Und das weiterhin auch mit Slalom-Wettbewerben am nächsten Wochenende, nämlich im österreichischen Gurgel. Und bei den Herren, Benni, wie sind da die Erfolgsaussichten?
Ja, durchwachsener kann man, glaube ich, sagen. Ich meine, im Slalom ist es ja auch schon Tradition, dass Linus Strasser so ein bisschen der Alleinkämpfer ganz vorne, zumindest in den Punkten, relativ regelmäßig ist. Das war jetzt auch diesmal mit seinem 15. Platz der Fall. Ist ja in den finalen Durchgang als Vierter gegangen, hat aber da gerade im unteren Drittel da auch wirklich ordentlich noch Boden verloren und jetzt am Ende sprang eben ein solider, aber eben durchwachsener 15. Platz bei rum. Viel mehr können wir da, glaube ich, sprechen über den Sieg, weil ich habe es ja schon angekündigt zum Start der Folge. Wir haben einen brasilianischen Sieger im Weltcup im alpinen Bereich. Und das ist am Ende Lucas Pinheiro Braathen. Wenig überraschend, denn der Mann, der jahrelang für Norwegen an den Start gegangen ist, jetzt eben unter der Flagge Brasiliens, holt damit jetzt seinen ersten Weltcup-Sieg unter der neuen Flagge. Und das vor Noël Clément und Eduard Hallberg.
Ja, vielleicht für die jetzt nicht so ganz tief drin stecken im alpinen Zirkus, vor 2 Jahren sein Karriereende bekannt gegeben, dann diese Streitereien rund um auch Vermarktungsrechte mit dem norwegischen Skiverband und eben seit letztem Winter, jetzt ziemlich genau einem Jahr, ein bisschen länger, dann das erste Mal für Brasilien am Start gewesen. Jetzt hat es dann funktioniert mit dem ersten Weltcup-Sieg für den brasilianischen Skiverband und auch da können wir, glaube ich, sagen, es wird nicht der letzte sein. Der Olympiasieger auf Platz 2, Clément Noël, und natürlich große Partystimmung in Levi, nördlich ganz oben, also da ist, glaube ich, nur 4 Stunden jetzt so ein bisschen Teilsonne gewesen am Wochenende zum Beispiel. Eduard Hallberg nämlich, der Lokalmatador, Jahrgang 2003, der dort sensationell sein erstes Weltcup-Podest feiert. Auch das ein großer Erfolg. Und wenn wir über Wintersport sprechen, Benny, dann bist du natürlich auch beim Biathlon ganz vorne mit am Start. Das braucht noch so ein bisschen, aber zumindest wissen wir jetzt, wer bei den Herren in Östersund beim Weltcup-Auftakt in knapp 2 Wochen mit dabei ist. Bei den Damen dauert es noch ein bisschen, aber sag uns doch mal, wer beim Biathlon dabei ist und vor allem, wer nicht.
Ja, also bisher dabei, oder jetzt steht ja tatsächlich der Kader bei den Männern zumindest schon fest und ja, gesetzt waren ja zum Start direkt Justus Strehle und Philipp Navrat, beide ja auch das ein oder andere Mal auf dem Podium gewesen, wenn auch generell ja das deutsche Team bei den Männern nicht unbedingt diese unfassbare Konstanz gerade an den Tag legen kann. Noch dabei sind Lukas Fratscher, Simon Kaiser, beide eben in Idre über die deutschen Meisterschaften sich qualifiziert. Und am Ende sind es eben Philipp Horn und Danilo Riedmüller geworden, die beide per Trainerentscheid noch dazukamen. Da sind natürlich auch IBU-Ergebnisse und Co. mit reingelaufen, die jetzt am Ende zu diesem Ergebnis führen. Wer nicht dabei ist, das sind 2 Weltcupsieger, ne? Mit Roman Rees und Johannes Kühn, beide nicht tatsächlich jetzt dabei im Weltcup-Team zum Start. Da sind wir jetzt gespannt, wie die sich auch im IBU-Cup präsentieren, ob die sich früh empfehlen können. Das ist ja ehrlicherweise nichts Neues, dass dann auch mal gute Leute zum Anfang nicht dabei sind und sich dann wieder im Laufe der Saison reinkämpfen und sogar mal wieder auf dem Podest stehen. Deswegen Sorgen würde ich mir da nicht machen. Aber ich glaube, man kann gespannt sein, wie sich dieses Team verhält. Und David, das muss man auch dazu sagen, die Young Guns, mit denen die Norweger zum Beispiel jedes Jahr wieder neu an den Start kommen, die sind gar nicht dabei dieses Jahr.
Ja, ich bin gespannt. Also das wird ja durchaus spannend. Und also im Biathlon finde ich es noch extremer als in den anderen Sportarten, wie viele Pseudo-Fremde da mal auftauchen. Also ich habe mich jetzt im Sommer immer so ein bisschen durch die Kollegen bei der Extra-Runde durchgehört, auch was dann im Interview mit Dexi immer gesagt wird. Also schon auch erstaunlich, wer dann irgendwie ja beim wie hieß es, Loop One auftaucht und so, mit wem man dann durchgängig auch den ganzen Winter rechnet. Also da können wir uns auf durchaus nicht so prominente Namen auf den Ergebnistableaus relativ weit oben einstellen in den kommenden Wochen. Und bei den Frauen, hast du ja auch schon gesagt, steht die Entscheidung noch aus. Da wird jetzt am Wochenende in Ruhpolding nochmal gelaufen und dann im nächsten Wochenrückblick wissen wir dann hoffentlich Bescheid, wenn die Bekanntgabe wieder am Montag kommt, wie es dann in Östersund aussieht. Also auch Biathlon dauert nicht mehr allzu lange. Müsst ihr euch langsam drauf einstellen hier, neben euren ganzen Weihnachtsmarktbuden, die ihr jetzt bei euch in den Städten seht.
Genau, also schön bitte den Weihnachtsmarkt in den Abend am Wochenende legen und schön mittags gefälligst endlich wieder Biathlon-Weltcup gucken, wenn es dann das letzte Wochenende im November soweit ist. Ich freue mich da sehr drauf und bin sehr gespannt, wer es in dieser Saison wird, der aus deutscher Sicht vielleicht ein bisschen hervorsticht. Ich meine, gerade bei den Damen mit Franziska Preuß haben wir ja sogar die Weltcup-Gesamtsiegerin, ordentlich was zu verteidigen hat, in Anführungszeichen.
Ja. Und ich denke auch, die Herren Rees und Kühn werden wir irgendwann auch mal sehen. Zumindest wünschen wir uns das. Und dann, ja, würde ich sagen, springen wir eine Sportart weiter und zwar in den Eiskanal. Und da gliedern wir das jetzt nicht explizit nach Sportarten auf. Aber wir müssen über die Bahnen Innsbruck Eagles sprechen. Vor einigen Monaten haben wir hier noch drüber diskutiert, okay, die wollen umbauen für 30 Millionen und vielleicht muss das ja Olympiabahn werden, weil die in Cortina eben doch keine bauen. Nun wurde in Cortina eingebaut, da wird Olympia ausgetragen. Aber der Umbau in Eagles fand trotzdem statt. Problem nur, so schlecht, dass es ein Stürzen nur so hagelt. Der amtierende Weltmeister aus Österreich hat nach einem Lauf gesagt, nee, Freunde, also ich fahre da nicht mehr runter. Sodass der Rodelverband gesagt hat, nö, da könnt ihr auch keinen Weltcup austragen. Deswegen Saisonauftakt Anfang Dezember jetzt abgesagt. Es werden Nacharbeiten stattfinden. Und Winterberg wird die Ersatzaustragungsmöglichkeit sein. Aber Bob und Skeleton, der IBSF hat gesagt, ja, nee, Eagles, das kriegen wir schon irgendwie hin. Mit leichten Umstellungen, zuletzt hat es mit dem Viererbob noch gefehlt, aber das funktioniert jetzt. Also da kann trainiert werden, aber für die österreichischen Rodlerinnen und Rodler natürlich ein Schlag ins Kontor, weil Olympiavorbereitung ohne Heimbahn, schwierig.
Ja, und so viele, das muss man ja generell bei der Eisbahn sagen, so viele Weltcups gibt es da ja sowieso meistens nicht. Und dann wird der eben der Saisonauftakt mal eben in den Mitte Dezember reingeschoben. Bis Weihnachten sind dann wahrscheinlich nur 2 Weltcups hinter uns. Also ja, wir sind da sehr gespannt, wie das dann vonstatten geht. Und genau, also gerade diese Diskrepanz zwischen Bob und Rodeln, beziehungsweise Bob Skeleton und Rodeln, da scheinen andere Standards zu herrschen. Mal sehen, ob man da noch mehr herausfindet im Laufe dieser Weltcups. Woran das jetzt lag, dass es ausgerechnet beim Rodeln nicht der Fall war.
Ich habe gerade mal geguckt, Winterberg übernimmt von Innsbruck und dann sind mit Park City und Lake Placid immer noch zwei Vorweihnachtswettbewerbe, aber wer weiß, was da passiert. Naja gut, also der Königssee fällt ja weg, dass insgesamt die Auswahl an Bahnen ja auch nicht gerade größer geworden ist in den letzten Jahren. Hust, hust, China, China. naja, aber sowas taucht natürlich dann im Kalender auch nicht mehr auf. Naja, wir sind gespannt, wie es sich weiter verhält und hoffen, dass da bald wieder gefahren werden kann. Wir springen ganz kurz in die nordische Kombination, denn auch da geht es ja bald los. Nicht diese, sondern nächste Woche dann in Ruka in Finnland, im ganz hohen Norden. Vincent Geiger ist nicht mit dabei, der hat sich unter der Woche im Krafttraining verletzt, beziehungsweise beim Warm-up vor dem Krafttraining. Blöd gelaufen, ungünstiger Zeitpunkt, hat er selbst gesagt. Auch Trondheim wird nicht dabei sein, aber ich denke, gegen Mitte Dezember können wir mit ihm dann wieder rechnen und dann ist er hoffentlich auch zu Olympia rechtzeitig wieder in Form. Und dann noch ganz am Ende, Benni, ein ganz kurzes Update aus Salt Lake City vom Eisschnelllauf, denn da ging die Weltcup-Saison auch schon los und richtig gut aus deutscher Sicht. Haben wir seit Jahren nicht mehr so erlebt, müssen wir auch ein bisschen mal auf die Fahne dann schreiben in den nächsten Wochen und Monaten, weil es ja doch immer ein bisschen untergeht, so zwischen den Skisprung-Durchgängen als Zusammenfassung, Klassiker. Finn Sonnekalb, deutscher Rekord über 1000 Meter, Juniorenweltrekord über 1500 Meter, Felix Mali, zweiter Platz im Massenstart, die deutsche Teamverfolgung läuft einen deutschen Rekord, Frithjof Petzold wird Sechster im Massenstart-Weltcup und auch das Frauenteam ist nur knapp am Podest vorbeigeschrammt, also das sieht ganz gut aus in Sachen zahlreicher Olympiatickets für die deutschen Eisschnellläuferinnen und Eisschnellläufer, also auch da gerne einmal ein wenig drauf achten die nächsten Wochen.
Ja, ganz genau. Und ich glaube, ich sag das auch schon zu Recht, dass wir schon in diesem Podcast, auch wenn wir darüber gesprochen haben, zu den chronischen Kritikern der Entwicklung des deutschen Eisschnelllaufs gehörten in den letzten Jahren. Aber ja, da scheint gerade insbesondere auch bei den Männern echt etwas aufzubrechen. Und ja, die Freude ist da natürlich besonders groß, weil es eben diese Young Guns sind, die sich jetzt schon so derartig gut präsentieren, dass man da echt in den nächsten Jahren ein bisschen was erwarten kann und ja, vielleicht ja auch schon in dieser Saison ein paar vielversprechende Schritte nach vorne sehen. Bin sehr gespannt.
Ja. Da bist du nicht der Einzige und wir sind gespannt, genauso wie ihr, wie es dann nach der Pause weitergeht. Ich kann euch so viel schon mal sagen, es geht um zweimal die Nummer 1, Luke Littler, Yannick Sinner und vielleicht noch zum dritten Mal Max Verstappen, aber das kommt dann erst ganz am Ende, vielleicht sogar im nächsten Take. Also bis gleich, erstmal Darts.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im zweiten Take wieder mit Darts und Tennis, Benni. Und jetzt musst du uns doch wirklich mal aufdröseln. Du warst ja seit Folge 300, gut, so Ewigkeiten ist es noch nicht her, nicht da. Aber ich meine, es ist einiges passiert. Der Grand Slam ist entschieden. Luke Littler holt sich diesen Titel und Luke Humphries sagt, wir sind in einer eigenen Welt. Und der neue Weltranglistenplatz Nummer 1 ist erst 18 Jahre alt. Klär uns doch mal auf, was da in den letzten Tagen so alles los war.
Also ich habe den Tag heute gestartet mit einem Bild, mit einer Bildgegenüberstellung auf Twitter, die ich gesehen habe, wo sich Rafael Nadal und Roger Federer die Hände geben und dem gegenüber standen Luke Humphries und Luke Littler, die sich die Hand gegeben haben. So früh ist es noch nicht, um diese beiden Sachen zu vergleichen, aber zumindest kann man sagen, irgendwas brodelt da und irgendwas kündigt sich da an, weil wir reden von einem 18-jährigen Luke Littler, der das erste Mal, ja, nun eben auch endgültig auf dem Papier die Nummer 1 der Welt ist, auch der Order of Merit, nicht nur grundsätzlich gefühlsmäßig der beste Spieler der Welt, sondern jetzt eben tatsächlich auch vom Ranking her. Wie oft wir dieses Duell Luke Littler gegen Luke Humphries in diesem Jahr schon gesehen haben, ist wirklich absurd. Am Ende Littler eben auch im Grand Slam Finale, der den Längeren gezogen hat über Luke Humphries, 16-11 am Ende. Zwischenzeitlich hatte Humphries auch geführt, Littler lässt sich aber von Rückständen ja nie verrückt machen, sondern nutzt das eher als Herausforderung und gewinnt dann solche Spiele im Zweifel trotzdem. Davor eben ja auch im Halbfinale Danny Noppert mit 16:9 geschlagen. Also das war wirklich eine Machtdemonstration mal wieder von dem 18-Jährigen, der jetzt, wie du schon richtig meintest, der jüngste Spieler in der Geschichte ist, der ja, auf Weltranglistenposition 1 steht. Ja, mit 18 Jahren mal eben 8 Major-Titel gewonnen. Jetzt auch schon zum zweiten Mal den Grand Slam. Das zeigt wirklich, was das für Dimensionen sind. Aber David, ich weiß nicht, wie viel du davon verfolgt hast, aber was wir gesehen haben beim Grand Slam, war auch tatsächlich eine hervorragende Leistung der deutschen Spieler. Alle drei deutschen Spieler haben es tatsächlich auch ins Achtelfinale geschafft. Mit Lukas Wenig, mit Nico Springer und mit Martin Schindler. Insbesondere natürlich hier herausgestochen hat Lukas Wenig, der bis ins Viertelfinale vorgestoßen ist. Das wirklich mit hervorragenden Leistungen und ja im Achtelfinale sogar ein deutsch-deutsches Duell spielen konnte gegen Nico Springer, sich da 10:8 durchsetzen konnte und sich davor in der Vorrunde in einer Gruppe gegen Danny Noppert und Johnny Clayton unter anderem durchgesetzt hat. Damit sieht es auch gut aus mit der Tourcard. Was ist dir so aufgefallen?
Ja, erstmal, dass Nico Springer ja auch keine leichte Gruppe hatte und die auch ganz gut absolviert hat. Weil sonst wäre er da gar nicht hingekommen in dieses deutsch-deutsche Duell. Ich weiß gar nicht, hatten wir den Triumph über Van Gerven, hatten wir, glaube ich, sogar im letzten Wochenrückblick noch drin, wenn ich mich nicht irre. Da musste ich mir schon die Augen reiben, weil wir uns davor die Woche ja sogar über diese Gruppe noch fast schon lustig gemacht haben, was das für eine krasse Zusammenstellung ist. Und dann am Ende, ja, muss man natürlich auch oder kann man mal gegen Bo Greaves verlieren, die ja, und das habe ich eben gerade gelernt, ja am Wochenende noch das Junioren-WM-Finale spielt. Am Wochenende sind ja die Players Championship Finals und da gibt es das Duell gegen Gian van Veen. Ich glaube, der hatte auch schlechte Karten.
Der hat da schlechte Karten, sagst du? Also, das, ehrlicherweise glaube ich.
Oder nicht?
Also, das, ich glaube, das wird ein
unfassbar. Weil der ist ja auch so ein bisschen Emporkömmling der letzten Tage, ja, eigentlich.
Also, nee, generell der letzten Jahre, muss man sagen. Also, der hat sich ja auch in die Weltspitze gemausert und hat sich da ja auch noch ein Stück weit in der erweiterten Weltspitze bewiesen. Ne? Bo Greaves muss das noch ein Stück weit machen. Aber ich glaube, da wartet vielleicht sogar das qualitativ hochwertigste Spiel der Junioren-WM. Finals jemals oder so, ne? Also das, ich glaube, da kann uns ein richtiger Kracher erwarten. Im Rahmen der Players Championship Finals, ja, wird ja dieses Finale im Ausgetragen.
Die auch nicht schlecht werden, wo ja letztes Jahr zum Beispiel auch ein gewisses Finale Littler gegen Humphries gespielt worden
komisch,
ist.
Also, ne?
Ja, das jedenfalls wird eine schöne WM-Generalprobe.
Ja, genau. Übrigens auch mit vielen Deutschen. Ein Max Hopp wird sich da auch unter anderem präsentieren, der sich ja gerade so qualifiziert hat und auf Gervin Price treffen wird. Das wird natürlich schwer, aber generell toll, ihn sogar mal wieder auf der Bühne zu sehen. Er wird ja auch bei der WM dabei sein. Und ja, es geht jetzt wirklich in die Vollen. Ich meine, es ist jetzt auch nur noch gut eine Woche hin, bis schon die Lakeside-WM als Warm-up beginnt, wo ja auch 5 Deutsche insgesamt, 2 Frauen und 3 Männer am Start sind. Mit Paul Krone und Liam Mendel-Lawrence auch 2 Super-League-Spieler, die sich bis in die K.O.-Runde gespielt hatten. Also da wartet auch schon ein bisschen Qualität. Und dann geht es eben, ja, Mitte Dezember richtig in die Vollen mit der Darts-WM.
Ja, und da freuen wir uns drauf, werden euch natürlich auch da sorgfältig drauf vorbereiten, machen jetzt aber erstmal weiter mit Tennis. Und zwar springen wir zu den ATP Finals und sprechen über den Billie Jean King Cup, die Playoffs. Und wir starten bei den Herren, machen es kurz, weil wir müssen es ja nicht breiter machen, als es muss. Mehr dazu sicher bei Becca Petkovic, die das ja gestern hier live da sogar noch bei Sky mit aufgezeichnet haben, habe ich gesehen. Zverev vor dem Halbfinale rausgeflogen, auch Krawitz-Pütz in der Titelverteidigung gescheitert, vorzeitig ausgeschieden. Da gilt jetzt Konzentration auf Davis Cup, sprechen wir gleich noch drüber. Wir thematisieren jetzt aber vor allem, dass Jannik Sinner mal wieder gegen Carlos Alcaraz gespielt hat und diesmal, und das haben wir durchaus auch schon anders erlebt dieses Jahr, ging der Sieg an den Mann aus Südtirol, 7:6 und 7:5. Es ist damit eine Titelverteidigung für Jannik Sinner, der jüngste seit, eben schon angesprochen, Roger Federer ist, 2004, der da auch zweimal hintereinander die ATP-Finals gewonnen hat. Also, Wachablösung kann man aber trotzdem nicht sagen. Es ist erst der zweite Sieg für Sinner in 9 Duellen gegen Alcaraz und der Spanier bleibt auf Rang 1 in der Weltrangliste.
Ja, ganz genau. Also auch da entwickelt sich ja ein ordentlicher Kampf oder ist ja entstanden zwischen Alcaraz und Sinner. Ja, Zverev behalten wir im Auge, das sind weiterhin gute Ergebnisse, aber das ist eben wieder nicht der lang ersehnte nächste Titel, auf den er ja wartet. Genau, ansonsten können wir aber noch ein bisschen auf den Billie Jean King Cup gucken. Es, ja, wie wir jetzt wissen, wird das deutsche Team absteigen, die Damen, haben nicht die Playoffs erreicht, sind ja ohne Siegemund und Maria angetreten, also die beiden Erfahrenen, die jetzt tatsächlich ja auch ein gutes Jahr hinter sich gebracht haben, viele gute Ergebnisse auf der Habenseite hatten, mit die Besten, trotz ihres mittlerweile ja relativ hohen Alters, ne? Also die erleben ja beide ihren zweiten Herbst so ein bisschen, Dann wurden eben Julie Niemeyer und Tessa Brockmann nachnominiert, aber am Ende steht eben der Abstieg aus der Eliteklasse. Unter anderem nach der Niederlage gegen Belgien. Friedsam verlor gegen Jeline van Drom 6-7, 6-2, 3-6 und Ella Seidel eben gegen Hanne van de Winkel 0-6, 4-6 im Doppel, nach den Einzelnen wertlos. Und jetzt wissen wir sogar, dass der Kapitän Rainer Schüttler, der Teamchef, zurückgetreten ist. Das heißt, irgendwie werden jetzt die Karten zum neuen Jahr für das deutsche Team da neu gemischt.
Ja, das ist wahrscheinlich auch notwendig, wenn man sich da die Entwicklung, ich will es jetzt nicht mit dem Eisschnelllauf vergleichen, aber muss sein, also nicht jeden Vergleich übers Knie brechen, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Veränderungspotenzial, sage ich mal, oder Notwendigkeit da. Und auf der anderen Seite ist es bei den Herren ja noch nicht ganz vorbei, denn da wird der Davis Cup gespielt, also quasi, das Pendant dazu, ab dem Donnerstagnachmittag startet dort das deutsche Viertelfinale gegen Argentinien. Sascha Zverev ist dabei, Jan-Lennard Struff ist dabei, Jannik Hanfmann und eben das Doppel Krawitz-Pütz gegen Argentinien. Gut, die Sportschau schreibt von einer leichten Favoritenrolle für das deutsche Team. Ich sage jetzt mal gar nichts dazu. Und ansonsten sind natürlich auch andere Topstars dabei, zum Beispiel Carlos Alcaraz, aber bei Italien eben nicht, weil Jannik Sinner und Lorenzo Musetti nicht mit dabei sind. Sinner ist schon im Urlaub, hat den Italienern nicht ganz so gut gefallen und wir sind gespannt, wie sich das deutsche Team dann da in Bologna schlägt. Die Italiener nämlich mit leichtem Heimvorteil, vielleicht macht es das dann wieder gut. Wer weiß, wir schauen es uns an. Und dann sind wir nach einer Pause wieder da mit Kurzmeldungen im Motorsport, Handball, Basketball. Und Benni, vielleicht an dieser Stelle noch kurz der Hinweis, weil wir es eben gar nicht gesagt haben. Am Wochenende startet der Skisprung-Weltcup. Nur das nochmal zur Ergänzung, weil wir es eben gar nicht erwähnt hatten. Da geht es in Lillehammer los. Jetzt aber erstmal kurze Pause und dann geht es um sommerlichere Temperaturen. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder nochmal mit einem schnellen Take vor dem Fußball. Denn die drei letzten Rennwochenenden der Formel 1-Saison stehen auf dem Plan. Und letzte Woche haben wir gesagt, es gibt nicht ganz so viel zu besprechen. Diese Woche ändert sich das nicht wirklich. Trotzdem nochmal der Hinweis. Erst Las Vegas, dann Katar, dann Abu Dhabi. In Las Vegas sind wir gespannt, wie es läuft. Ich erinnere nochmal an das frühe Weckerstellen. Und dann haben wir noch eine News für das Katar-Wochenende. Das ist ja dann bereits nächste Woche. Und zwar, dass durch die ganzen Vorfälle der letzten Jahre pro Reifensatz nur 25 Runden gefahren werden darf. Kann ja vielleicht auch nochmal eine strategische Sache sein, wenn sich da Piastri, Verstappen, Norris und Co. da die Köpfe auf der Strecke einschlagen. Und noch eine ganz interessante News aus deutscher Sicht. Audi möchte ab 2030 um den WM-Titel mitkämpfen. Das haben schon einige gesagt. Ich erinnere an den 5-Jahres-Plan von Renault von vor 6 Jahren.
noch nicht eingetroffen?
Ja, in den nächsten beiden Jahren eher Aufbauarbeit, ab 2028 konkurrenzfähig. Das hat der Audi-Boss unter der Woche gesagt. Wir sind mal gespannt, wie das so wird. Und dann vielleicht nochmal ganz kurzen Blick auf den Handball. Eine Bestenleistung nämlich von Kai Häfner. Das ist der 12. Spieler in der HBL-Geschichte, der jetzt die Marke von 2000 Toren geknackt hat. Das ist auf jeden Fall ein ganz dickes Ausrufezeichen. Und natürlich dürfen wir auch nicht verschweigen, dass an diesem Wochenende ein Wechsel in der Führung, nämlich in der Tabelle stattgefunden hat. Der SC Magdeburg gewinnt in Flensburg 35-31 und ist jetzt oben auf.
Ja, ganz genau. Die Woche standen ja ein paar Top-Spiele an in der HBL. Du hast Magdeburg gerade gegen Flensburg schon angesprochen. Magdeburg deswegen jetzt Tabellenführer. Aber wir hatten eben auch zum Beispiel die Füchse gegen THW Kiel. Berlin am Ende konnte sich 32-29 durchsetzen und sich da auch oben dran halten. Ich glaube, man kann durchaus sagen, zwei aufstrebende Teams der vergangenen Saison, die MT Melsung und Hannover Burgdorf, beide sich am Ende 29-29 getrennt haben. Mit dem Unentschieden kann, glaube ich, keines der beiden Teams so richtig leben. Hannover bleibt jetzt im unteren Drittel, während die MT Melsung sich ja in den letzten Wochen zumindest irgendwie ans obere Drittel wieder rangemausert hat, aber jetzt eben dadurch diese wichtigen Punkte jetzt auch nicht mitnehmen konnte. Wetzlar spielt heute Abend noch oder aktuell gerade gegen Gummersbach. Da ist es ja auch durchaus ein wichtiges Spiel für Wetzlar, die gerade auch wieder tiefer unten reingerutscht sind und sich da so ein bisschen gegen den Abstieg wehren müssen.
Genau, international haben alle 6 Teams gewonnen, das kann man recht kurz machen, und interessante Viertelfinalauslosung gibt es im DRB-Pokal. Wir haben ja letzte Woche über die knappen Ergebnisse im Achtelfinale gesprochen, das Ganze wird noch vor Weihnachten ausgespielt. Es gibt 2 kleine Duelle und 2 große, Leipzig gegen Lemgo, BHC gegen Melsungen, und dann aufgepasst, Donnerstag, 18. Dezember, kann man ja auf dem Donnerstagabend vor Weihnachten mal machen, Füchse gegen den THW und Magdeburg gegen Flensburg. Also das gibt mal wieder durchaus Favoritensterben in Runden, die man gar nicht so früh erwarten würde. Und dann noch ganz kurz zum Basketball, denn Alux Mumbru ist wieder fit. Unser Bundestrainer nach dem Krankenhausaufenthalt, nach dem EM-Titel, startet jetzt die WM-Quali. Das Ganze auch noch diesen Monat. Ein paar NBA-Spieler sind erwartungsgemäß nicht mit dabei. Gibt ein paar Debütanten und auch 4 Europameister, die mit dabei sind bei den Spielen gegen Israel und dann auf Zypern. Das also noch Ende des Monats. Und ansonsten würde ich sagen, nähern wir uns jetzt mal unserem Format an. Lassen die anderen Sportarten erstmal Sportarten sein, also NFL in Madrid, Eishockey und so weiter, lassen wir jetzt erstmal außen vor für heute. Blicken natürlich immer drauf, wenn es da was Großes gibt, und melden uns dann gleich im Fußball wieder. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im Fußball, Benni. Thema für Thema, ich würde sagen, wir gehen es einfach stückchenweise durch. Ich denke, das bietet sich hier immer ganz gut an.
Ja.
Und wir starten mit der gescheiterten Titelverteidigung der U17-Jungs bei der WM. Und zwar gab es da in Doha eine 0:1 Niederlage gegen Burkina Faso im ersten K.O.-Rundenspiel, nachdem man in der Vorrunde ja nur einen einzigen Sieg gegen El Salvador gelandet hat, lief dann doch nicht so gut wie in Indonesien vor 2 Jahren.
Ja, ganz genau. Unter Christian Wück war ja das Ergebnis der U17 WM von vor 2 Jahren dann der WM-Titel. Jetzt ja diese durchaus sehr überraschende 0:1 Niederlage gegen Burkina Faso. Du hast schon angesprochen, das 7:0 gegen El Salvador, das war jetzt kein Gradmesser. Das sollte sich eben dann auch in dem ersten Spiel der K.O.-Runde gezeigt haben. Deswegen ja, ist der Traum der Titelverteidigung eben jetzt auch schon hin. Ansonsten, ich glaube, wir können direkt in die nächste U-Mannschaft gehen, denn die U21 trat ja auch an. Um Kapitän Bischoff gab es am Ende ja einen 6:0 über Malta, der Captain Bischoff am Ende mit 3 Treffern, der Bayer Karl am Ende auch mit Doppelpack. Also ich glaube, das generell, wenn man sich die U21 anguckt, die ist schon echt hochklassig besetzt, oder David?
Das ist schon ordentlich jetzt. 9 Punkte aus 4 Spielen, Platz 2 in der Quali-Gruppe hinter Griechenland, und es kommt noch ein Spiel, das macht durchaus Spaß. Jetzt ist ja auch noch ein gewisser Herr El Maler dazugekommen, der gegen Georgien dann auch mal nachlegen kann. Das gibt es dann am Dienstag. Also das macht auf jeden Fall Spaß. Und dann gibt es am Wochenende eben den Bundesliga-Start, bevor wir dann gleich nochmal kurz aufs Länderspiel zu sprechen kommen. Luxemburg war jetzt keine Glanzleistung, müssen es auch nicht höher hängen, weil die Slowakei ja jetzt eben gleich noch als Gegner kommt. Aufnahmezeitpunkt Montag früher Abend. Aber Benni, wir müssen ganz kurz davor drüber sprechen, was in der Bundesliga so passiert ist unter der Woche. Zum einen Runert bei Union endgültig raus, das BSW ist jetzt direkt vor der Tür. In Wolfsburg ist Shinzi Lords vor der Tür gesetzt worden. Und das dritte sage ich noch nicht. Erstmal dazu noch was.
Ja gut, bei Wolfsburg war es irgendwie ja die logische Konsequenz nach dem Trainerwechsel, nach dem Trainer rausschmiss, dass da jetzt auch in der Führungsriege etwas passierte, hat sich angedeutet, deswegen am Ende keine Riesenüberraschung mit Shinzi Lords, oder?
Nee, auf gar keinen Fall. Und ich denke, das bei Union ist ja auch nur pro forma jetzt offiziell, weil das war ja von vornherein schon klar.
Ganz genau, und selbst wenn sich Rudert irgendwann dazu entscheiden sollte, der Politik den Rücken zu kehren, der ist ein guter Mann, der wird auch wieder einen Job finden, da bin ich mir ziemlich sicher.
Sagt der Ex-Schalker. Und damit kommen wir zum dritten Thema. Die DFL plant eine Änderung der Spielordnung. Klingt erstmal so, von wegen Handspiel bald erlaubt. Gut, das können wir jetzt sagen, ist an manchen Stellen auch so. Aber es soll tatsächlich jetzt dahingehend geändert werden, dass die Nachspielzeit in den Stadien sichtbar sein soll. Nach dem Schlusspfiff, Benni nickt schon wohlwollend. Wie oft standest du denn im Stadion und hast deine Handystoppuhr gezückt?
Jedes Mal, wenn ich im Stadion bin, tatsächlich.
Ja?
Ich hab tatsächlich. Also, es geht mir je länger die Nachspielzeiten werden, also wenn das jetzt 2 Minuten waren wie vor zig Jahren mal, dann muss das nicht sein. Aber wenn jetzt, wie jetzt, ich war ja bei Schalke gegen Elversberg, und wenn dann 9 Minuten da oben stehen, dann will man natürlich irgendwie auf dem Schirm haben, wann es soweit ist, dass das abgepfiffen wird. Stichwort Transparenz finde ich einfach sinnvoll und so logisch wie konsequent.
Die DFL-Mitgliederversammlung soll im Dezember noch zustimmen, damit das Ganze am 01.01.26 dann gelten kann. Ich persönlich erinnere mich da an so ein DFB-Pokalspiel gegen Leverkusen, wo auch die Nervosität auf diversen Handys um mich rum auch relativ hoch war. In der Rhein-Main-Armin-Gruppe wurde auch wild diskutiert, was man denn davon hält. Ich glaube, da wurde es auch ein bisschen höher gehangen, als es ist. Also das hat ja erstmal nichts direkt mit der Länge der Nachspielzeit zu tun, aber hat sicherlich auch was damit zu tun, dass man ja vor der Saison gesagt hat, wir wollen mehr nachspielen. Deswegen hilft diese Transparenz jetzt, kann aber natürlich doch an der einen oder anderen Stelle vielleicht zu unschönen Szenen kommen. Wobei, es wurde sowieso gepfiffen. Wenn die Leute das Gefühl hatten, wir sind schon 1,5 Minuten drüber, dann wird gepfiffen. Jetzt sehen sie es halt so und wird genauso gepfiffen. Also mein Gott, es ist schon keine schlechte Sache. Dann würde ich sagen, Europapokal und international können wir heute erstmal relativ streichen. Kommen wir nachher nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen. Vorher allerdings sprechen wir über die Frauen. Denn der VfL Wolfsburg musste im Topspiel wieder einmal, haben wir ja schon als Hinweis gegeben, gegen Lyon den kürzeren ziehen. 1:3. Es ist die 7. Niederlage in Serie für die Wölfinnen, nachdem man ja auch schon 3-mal das Champions League Endspiel verloren hat. Also das ist wirklich Angstgegner hoch 10. Und die Bayern-Frauen auf der anderen Seite haben ja ordentlich was unter Beweis gestellt. Nach 0:2 Rückstand gegen Arsenal, Champions League Titelverteidigerin, noch 3:2 gewonnen. Das international, und auf der anderen Seite, Benny, müssen wir auch über den DFB-Pokal der Frauen sprechen, denn da wurden die Achtelfinalspiele am Wochenende ausgetragen. Da kann man ja immer mal gerne seine Aufmerksamkeit drauf richten, wenn die Herren Länderspielpause haben. Und ich finde, und da können wir mal mit einsteigen, gab durchaus erwähnenswerte Ergebnisse. Unter anderem Jena gewinnt an der Alten Försterei, die neuen Frauenfußball-Hochburg in Deutschland, und die Kölnerinnen verlieren beim Oldtime-Favorite-Verein SC Sand inzwischen in der 2. Liga.
Ja, also schön, wirklich schön, dass solche Überraschungen auch bei den Frauen drin sind. Ich glaube, das zeigt erstens auch, dass da die unteren Ligen aufschließen, was die Qualität angeht. Und generell waren da ja die meisten Spiele relativ eng. Also selbst in den Spielen, wo viele Tore gefallen sind, wie jetzt beim 6-4 Frankfurt-Hoffenheim, war es ja am Ende
was ein Spiel.
Ja, also wirklich ein wildes Spiel, wildes Auswärtsspiel in Sinsheim, aber ja, am Ende selbst das war relativ knapp. Also soweit auf jeden Fall spannende Achtelfinals auch hier bei den Frauen.
Die beiden Nordclubs Hamburg und Bremen haben sich im Elfmeterschießen durchgesetzt. Da ging es dann noch in die Overtime, besser gesagt. So, dann haben wir noch so ein paar Themen hier drauf stehen. Cristiano Ronaldo hat bestätigt unter der Woche, die WM im nächsten Jahr wird seine letzte sein. Ist, glaube ich, jetzt auch keine große Überraschung. Sein Vertrag in Saudi-Arabien läuft noch bis in 2 Jahren, aber ich meine, er ist dann nächstes Jahr auch schon 41, also auch keine große Überraschung. Wirst du ihn vermissen, wenn er nicht mehr spielt? Ich meine, bei Lionel Messi habe ich jetzt gesehen, die argentinische Mannschaft hat in Angola gespielt, da gab es riesige feierwütige Leute, die hinter dem Bus hergerannt sind. Wen vermisst du dann mehr, wenn es dann soweit ist?
Puh, also ich glaube, die Rolle eines Cristiano Ronaldo auch für die portugiesische Nationalmannschaft ist deutlich höher einzuschätzen, aktuell noch immer, als die Rolle eines Lionel Messi in den letzten Jahren als Argentiniens Stürmer. Also ich muss sagen, Ronaldo, das ist das Ding, der spielt mittlerweile in Nahost, aber ist immer noch, lass es als Führungsspieler sein, aber selbst auf dem Platz immer noch einer der wichtigsten Säulen der portugiesischen Nationalmannschaft. Ich glaube, ja, das muss man ihm einfach hoch anrechnen. Und ich glaube, damit hat er auch in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt insbesondere auch viele, viele Endrunden von Turnieren bei Europameisterschaften und auch WMs geprägt und auch in meinen Augen besser gemacht. Also ja, ich werde ihn vermissen, zumindest auf portugiesischer Ebene, weil ehrlicherweise habe ich ihn im Liga-Bereich nicht mehr ganz so viel verfolgt in letzter Zeit.
Ja, sehe ich absolut genauso. Genau, dann haben wir noch die News, dass die Spielzeiten, zumindest in groben Zügen für die EM in 3 Jahren jetzt raus sind und auch die Spielorte, das heißt beide Halbfinals und das Endspiel werden in Wembley stattfinden. Unter der Woche gab es ja auch mal so ein bisschen neue Punkte, dass die UEFA immer weniger oder immer schwerer Champions League-Stadien fürs Finale findet. München hat sich zum Beispiel wieder in Stellung gebracht, hatten wir auch schon mal erwähnt, das wird interessant. Und was ich, wenn wir schon über Ronaldo sprechen, auch noch ganz cool fand, aus Sicht von Lionel Messi vielleicht, wer weiß, ob denen das dann noch tangiert, die MLS ändert ihren Spielkalender. Oder Thomas Müller, den könnte das auch noch tangieren. Ab 2027 dann auch von Sommer bis Frühjahr, quasi wie der Rest der Welt auch, außer Schweden.
Ja, auch das tangiert mich relativ wenig, muss ich sagen. Die MLS, ja, man bekommt ja immer noch mal was mit, was gerade mit Marco Reus dort passiert oder eben Lionel Messi oder Thomas Müller. Also die Namen, die werden ja eher mehr aus deutscher Sicht, die da ihren, ja, ihre letzten Jahre des Profifußballs bekommen. Aber ja, für mich ist das jetzt kein Riesenfaktor.
Okay, Benny, wann wurdest du das letzte Mal Schuft genannt?
Oh Gott. Keine Ahnung. Wüsste ich nicht, ob das überhaupt schon mal passiert ist.
Und ich habe mich gefragt, wie kann man denn Schuft am besten ins vom Spanischen ins Deutsche übersetzen? Das hat nämlich Luis Rubiales über sich ergehen lassen müssen. Klammer auf, zu Recht, Klammer zu. Er wurde von seinem Onkel bei seiner Buchvorstellung mit Eiern abgeworfen. Das fand ich auch sehr kurios.
Das habe ich auch mitbekommen. Und er hat ja, glaube ich, auch relativ wenig, ich sag mal, Reue gezeigt. Ja. für das, was für diese Szene, die er da mit in Anführungszeichen seiner Kapitänin bei der spanischen Nationalmannschaft angerichtet hat. Komische Szene und irgendwie auch verständlich, das mit den Eiern, aber ja, Schuft habe ich wirklich lange nicht mehr gehört, David, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das war auch meine Assoziation, als ich das gelesen habe. Dann habe ich gelesen, unter der Woche war Schalke-Mitgliederversammlung. Möchte der Schalke-Fan irgendwas dazu loswerden?
Ja, ich glaube irgendwie.
Ist überraschend nicht gewählt worden. Ich habe nur leider vergessen, wer.
Bitte? Nochmal.
Irgendwer ist überraschend nicht in irgendein Gremium gewählt
worden.
Ja,
hier, Raphael Binkert. Das war der Kampagnenleiter von der SPD, beziehungsweise Olaf Scholz.
Von Olaf Scholz, richtig.
Genau.
Sowas, das habe ich gelesen, ja.
Ja, wichtiger, oder Brinkert heißt er, glaube ich. Ein Mann, der sehr viel von sich hält und auch sehr viel für Schalke schon gemacht hat, glaube ich. Aber ja, dem einfach am Ende das Vertrauen auch gefehlt hat. Ansonsten aber wurde gesagt, ich glaube, es waren 70 Millionen Verbindlichkeiten oder so, die man in den letzten 4 Jahren abbauen konnte. Also wirtschaftlich geht es gerade wirklich in eine positive Richtung, nicht nur fußballtechnisch, obwohl die letzten 2 Jahre so unfassbar schlecht waren. Und das, ja, also gerade auf dieser Ebene läuft gerade, glaube ich, einiges richtig. Da kann man auch wirklich nochmal den Namen Christina Rühl-Hamers nennen, die da wirklich einen hervorragenden Job macht als Finanzbossin. Und so kann es weitergehen. So eine ruhige Mitgliederversammlung habe ich schon lange nicht mehr erlebt, muss ich wirklich sagen.
Ja, also ich glaube, was die Finanzen angeht, gibt es auch positive News dann bei der Arminia. Ich weiß gar nicht genau, wann die ist, aber dieser Tage, da hat sich ja letzte Saison auch so ein bisschen was getan. Dann Jürgen Klopp wird neben Thomas Müller Magenta-Experte bei der WM. Dachte ich, ist vielleicht auch für dich ganz interessant? Oder ist dir das relativ egal?
Nö, das finde ich erstmal spannend. Und mit Jürgen Klopp komm ich klar. Ich find ihn auch tatsächlich eine spannende Figur. Dementsprechend, ist auf jeden Fall eine spannende Wahl.
Mehr dazu bei Screentime Sport. Und dann gibt es natürlich nochmal den kurzen Blick auf die WM-Quali. Das Luxemburg-Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Benny, wie hoch wollen wir es jetzt hängen? Wie lange wollen wir darüber sprechen? Weil ich weiß ja nicht, was jetzt in einer Stunde passiert. Mit Kimmich, der spielt übrigens gegen die Slowakei.
Ja, es war ein billiges Gekicke, kann man, glaube ich, wirklich sagen. Am Ende der doppelte Woltemade, der mal wieder den Unterschied macht. Aber ja, da ist noch viel Arbeit zu machen, bis dann die WM-Endrunde ansteht, oder?
Ja, durchaus. Ich bin gespannt, was heute Abend passiert. Ihr wisst es ja schon, wenn ihr es hört. Und dann sind wir gespannt, wer sich dann zu den folgenden Nationen dazugesellt. Zum Beispiel England, Frankreich, Kroatien, Portugal, Norwegen, die es aus europäischer Sicht schon klar gemacht haben. Aber mein wirkliches Highlight-Spiel, das ich euch allen nur allerwärmstens ans Herz legen kann, während den anderen oder neben den anderen spannenden Entscheidungen, die heute und morgen noch fallen, aus unserer Sicht, Benny, ihr müsst alle einschalten. Ich habe schon mich schlau gemacht. Auf dem YouTube-Kanal des CONCACAF könnt ihr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 2 Uhr in YouTube-Livestreams die alles entscheidenden Spiele sehen. Unter anderem mein Lieblingsspiel in Gruppe B, Jamaika gegen Curaçao. ungefähr 150.000 Einwohner, diese kleine Insel, ein bisschen nördlich von Südamerika. Und sie haben einen Punkt Vorsprung nach 5 Spielen vor Jamaika. Das Spiel steigt in Kingston und ich bin gehypt bis zum Umfallen.
Ich war wirklich erschrocken, als ich gelesen habe, dass Dick Advokat immer noch als Trainer aktiv ist. Und dann bei
Er ist leider nicht dabei.
Genau, der wird nicht dabei sein, ja. Das stimmt. Aber dass der immer noch aktuell Trainer ist. Und ich habe bei der Gelegenheit noch mal geguckt, bei wem der alles Trainer war. Zuletzt war der von so 22, 23 bei Den Haag noch Trainer. Davor war der aber ein Jahr lang Irak-Trainer. Was auch absolut, absolut wild war. Der war schon Serbien-Trainer, der war schon Coach von den Niederlanden, der war schon in St. Petersburg, in Südkorea, in der Vereinigten Arabischen Emirate, bei Gladbach, überall. Also wirklich eine unfassbare Laufbahn und jetzt mittlerweile ja schon Ende 70. Also echt irre Geschichte. Der Winnie Schäfer aus den Niederlanden.
Ja, das erinnert mich immer, wenn du solche Geschichten erzählst, an einen gewissen Herrn Theo Bücker. Soweit ich weiß, nicht verwandt oder verschwägert mit mir, aber das ist ja auch ein deutscher Fußballtrainer, der unter anderem jetzt inzwischen, keine Ahnung, was er macht, aber der war mal Trainer vom Libanon und unter anderem 1999, 2000, 23 Spiele für eine Seitenlinie beim SV Meppen. Und ein Jahr später war er Nationaltrainer vom Libanon. Und seitdem ist er da aus diesen Gefilden auch nicht mehr wirklich rausgekommen. Aber das ist tatsächlich interessant, welche Biografien die haben. Und natürlich, wie sollte es anders sein, als Spieler war er sowohl für Borussia Dortmund, Al-Ittihad und den FC Schalke 04 unterwegs. Und das bereits in den 70ern und 80ern. Also großartig.
Also es gibt wirklich sensationelle Geschichten aus dem Fußball. Und ja, Dick Advokat ist eben so eine. Und stell dir mal vor, der Mann wird noch mal an einer Seitenlinie stehen bei einer WM-Runde. Und das bei Curaçao. Wie geil wäre das eigentlich?
Ja, absolut, absolut. Und ich erwarte mir mindestens solche Bilder wie das von den Kapverdischen Inseln, als die jetzt die WM-Quali sicher gemacht haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, die sind ja auch schon sicher dabei, genau wie Jordanien. Geil. Und viele andere Nationen. Also das wird interessant und da kommen die Tage sicherlich noch die ein oder andere spektakuläre Nation dazu. Plus sowas wie Neukaledonien, die im Playoff-Turnier mit dabei sind und so. Also das ist alles großartig. Viel Spaß bei diesen wilden Quali-Spielen. Mögen es die Deutschen dann vielleicht doch geschafft haben. Und vergesst mir nicht, Freitag Mixteam in Lillehammer. Es geht wieder los mit dem Skisprung-Weltcup. Und spätestens dann haben wir unsere Kernsportart auch wieder zurück. So. Ach.
Genau, es geht jetzt in die beste Phase des Jahres und deswegen schnallt euch an, wir sind nächste Woche wieder da. Bis dann.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.